Ja, ich möchte euch auch alle herzlich grüßen heute Morgen, besonders die, die vielleicht nicht so oft in unserem Gottesdienst oder vielleicht sogar zum ersten Mal da sind, und hoffe, dass ihr die Zeit wirklich auch genießen könnt, dass ihr euch wohlfühlt hier in unserer Runde. Und das Wichtigste ist, denke ich, dass wir nicht nur uns wohlfühlen und dass wir eine schöne Zeit haben, dass wir uns vielleicht gut austauschen können, sondern dass wir Begegnungen mit Gott haben. Ich denke, das ist das Entscheidende und Wichtige. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Predigt auch ein Stück weit dazu beitragen kann. Es wäre schön, wir sind ja von der Zeit her relativ früh dran. Und ich denke und ich hoffe, dass ich heute auch nicht so lang machen werde, obwohl es eine Predigt wird von 1. Mose bis Offenbarung. Also quer durch die Bibel. Ja, aber ich möchte trotzdem mich relativ kurz fassen und manche Punkte einfach nicht so ausführlich ansprechen, damit hinterher noch ein bisschen Raum und Zeit ist. Denn ich habe so das auf dem Herzen oder denke, dass der Heilige Geist mir das so gezeigt hat, dass ich da auch noch Raum geben soll zum Zeugnis geben. Dass ihr berichten könnt, wie ihr Jesus kennengelernt habt. Oder was ihr mit Jesus erlebt habt. Denn das ist der Auftrag, den Gott uns gibt. Wir sollen Zeuge sein von dem, was wir mit ihm erleben. Und ich denke, das ist nicht schwer. Ist allerdings eine große Herausforderung, vielleicht vor so einer großen Gruppe von Leuten, was zu erzählen. Aber ich denke, wenn ihr mutig seid, Gott wird es euch belohnen. Und ich kann auch versprechen, derjenige, der was sagen wird oder der Zeugnis geben wird, kriegt nachher auch noch eine kleine Überraschung. Könnte vielleicht jemand aufmachen? Ja, ich möchte zu Beginn noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir hier uns versammeln dürfen, um ja, uns Zeit zu nehmen, untereinander, aber auch vor allem für dich, Herr. Dass wir nachdenken wollen und einfach auch vielleicht offen sind für dich, für dein Reden, das, was du uns heute Morgen sagen willst. Denn du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo jeder Einzelne steht, was er braucht, wo er vielleicht Probleme hat, wo er vielleicht Schwierigkeiten hat, wo er auch vielleicht Krankheit ist. Und das Schöne ist, Herr, dass du über allen diesen Problemen und Schwierigkeiten stehst. Und du hast zugesagt, dass du uns helfen willst. Wir können in deiner Bibel so viele Wunder von dir lesen, die du getan hast. Und das alles nur, damit es uns gut geht und damit wir einen Raum haben zu leben. Ja, so segne jetzt die Zeit. Schenk du mir Gnade zum Reden und schenk du Gnade zum Hören, dass wir das dann auch entsprechend umsetzen können. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da durch meinen Beruf viele Möglichkeiten, über verschiedene Dinge nachzudenken. Vor allem, wenn ich so mit meinen Pflanzen arbeite und so manche Rätsel vor mir habe, warum funktioniert dies, warum funktioniert jenes nicht? Und wenn ich dann so drüber nachdenke, denke ich immer wieder neu, es ist gewaltig, was da Gott gemacht hat. Mit dieser Natur, mit den vielen tollen Dingen, angefangen von den Atomen oder noch kleiner. Da gibt es Dinge, die kann man einfach nur bestaunen, auch wenn man sie vielleicht nicht ganz versteht und begreift. Und dann, wenn man denkt, wie viele Hunderttausende von verschiedenen Tieren und angefangen von den Viren bis zu vielleicht den Dinosauriern, die vielleicht die größten Lebewesen waren hier, verschiedene Pflanzen, manche ganz unscheinbar, andere ganz total filigran und vor allem, wenn man sie dann unter dem Elektronenmikroskop dann mal richtig schön vergrößert und mal so die Oberfläche sieht, das ist einfach gigantisch. Da kann ich immer wieder neu drüber staunen. Oder wenn ich dann über das Weltall nachdenke, wenn man überlegt, wie riesig das ist und was es da alles gibt. Da gibt es manchmal so wissenschaftliche Sendungen, da denke ich immer, wow, was die alles erkannt und entdeckt haben. Wenn man sich manchmal vorstellt, dass das Licht von manchen Sternen Lichtjahre unterwegs ist oder manchmal sogar Millionen von Lichtjahren unterwegs ist. Einfach gigantisch. Also, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, warum hat Gott so eine Welt geschaffen? Und ich bin auf zwei relativ einfache Antworten gekommen. Das eine, weil er so groß ist, weil er so genial ist, weil er sich das alles hat ausdenken können. Ich denke, wenn ein Designer ein Auto entwickelt, dann wird er auch nicht einfach eine Kiste machen mit 4 Rädern dran und fertig. 2 Türen zum Einsteigen und Aussteigen oder vielleicht hinten noch eine Klappe zum Ladung reintun oder nicht. Sondern er wird es auch bestimmt richtig schön machen, schöne Formen, geschwungene Linien, dass es vielleicht im Windkanal auch ganz tolle Werte bringt. Und ja, ich denke, er wird sich Mühe geben, das richtig toll zu machen. Und ich denke, so macht es Gott auch. Wenn er die Welt schafft, wenn er einen Raum schafft, wird er das nicht so irgendwie einfach bloß 0815 machen, sondern er wird es genial machen. Und das können wir auch sehen. Und wer sich darüber nachdenkt und darüber Gedanken macht, wird es auch immer wieder neu entdecken. Und die andere Antwort ist einem auch relativ einfach, denke ich. Er hat einen Ort schaffen wollen, wo wir leben können. Damit wir einen Raum haben, wo wir all das haben, was wir brauchen. Und wenn man so die Leute, die sich mit dem Weltraum und so beschäftigen, die Wissenschaftler fragt, dann sagen die oft, die Stellung dieser Erde, die wir hier haben, ist einmalig. In vielen Hunderten oder Tausenden von Galaxien gibt es sowas nicht mehr. Der Abstand stimmt genau zur Sonne, damit die Temperaturen entsprechend passen. Und einfach genial. Denke ich, wow. Wenn das Wissenschaftler so sagen, die von Gott eigentlich in der Mehrzahl eigentlich nichts wissen wollen und sagen, die Erde ist so einmalig, dass es sie wahrscheinlich so gut wie nicht mehr im Weltall gibt, denke ich, wow. Aber ja, wenn Gott jetzt hier eine Welt schafft, so genial, damit wir einen Raum haben zu leben, kommt die nächste Frage. Warum hat er überhaupt die Menschen geschaffen? Warum hat er sich die Mühe gemacht, uns Menschen zu schaffen, wo wir ihm doch immer wieder so viel Sorgen, so viel Not bereiten, ihn immer wieder, ja, wie soll ich sagen, enttäuschen? So viele Menschen wollen von Gott überhaupt nichts wissen und trotzdem hat er die Menschen geschaffen. Er ist ja von dieser Situation, die wir jetzt haben, nicht überrascht worden. Und die Antwort finden wir ganz am Anfang von der Bibel und das geht ja los bei 1. Mose, wo die Schöpfung ist und da heißt es ja, er hat die Menschen geschaffen, ihm zum Ebenbild, ihm ähnlich. Und ich denke, das Grund ist einfach das, dass er Gemeinschaft haben wollte. Dass er jemanden haben wollte, mit dem er sich austauschen kann, mit dem er reden kann. Eine Persönlichkeit, die ihm ähnlich ist. Die auf seinem Niveau quasi ist. Und deswegen hat er den Menschen geschaffen. Und was machen die Menschen? Gleich zu Anfang lesen wir das dann ja auch. Im schönen Garten Eden, wo alles da war, wo alles perfekt war, haben sie das Gebot Gottes nicht beachtet, dass sie von diesem einen Baum nicht essen sollen. Sie haben sich verführen lassen und haben von diesem Baum gegessen. Und was dann passiert ist, sie haben plötzlich gemerkt, dass sie nackt sind und sie haben sich vor Gott versteckt. Als dann am Abend Gott in den Garten gekommen ist, wo er sie wahrscheinlich üblich jeden Tag oder vielleicht auch mehrmals am Tag besucht hat, haben sie sich versteckt vor Gott. Und ich denke, das ist das große Problem der Sünde. Wenn wir uns nicht so verhalten, wie Gott es will, dann bringt es immer wieder Trennung zwischen uns und Gott. Und wir können uns nicht mehr so direkt mit ihm unterhalten, wir haben nicht mehr so den direkten Kontakt. Aber Gott hat da, als er die Situation dann gesehen hat, gleich die Lösung parat. Und hat da schon die Aussage getroffen, dass jemand kommen wird, der die Schlange quasi besiegen wird. Oder beziehungsweise das Böse oder den Gegenspieler Gottes. Und der Plan war das, dass Jesus auf diese Welt, dass er selber in menschlicher Form hier auf diese Welt kommt und dann hier stellvertretend für uns stirbt. Weil wir eigentlich die Strafe verdient hätten, weil wir nicht perfekt leben, weil wir immer wieder uns falsch verhalten. Aber dass diese Trennung aufgehoben wird, dafür hat Gott selber gesorgt. Und das finde ich so genial und grandios. Und es zeigt auch das, um das mir es heute Morgen geht. Gottes Sehnsucht nach uns. Gott hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Gründe, warum wir hier auf dieser Welt sind oder warum wir überhaupt auf dieser Welt sind. Weil wir ein Gegenüber Gottes sein sollen. Weil Gott uns nahe sein will, weil er sich mit uns austauschen möchte. Und dafür hat er alles getan, dass das möglich wird. Vor fast 2000 Jahren oder etwas über 2000 Jahre ist er im Stall geboren worden. Etwas, was wir uns rein menschlich nie ausgedacht hätten oder nie für möglich gehalten hätten. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich immer wieder, wow, ich kann es einfach nicht fassen. Aber er hat es getan und ich darf das dankend annehmen, dass er das getan hat. Und Gottes Plan mit den Menschen oder sein Wille, den hat der Paulus im Timotheus geschrieben, im 1. Timotheus. Vielleicht könnt ihr das auch an die Wand werfen. Dann möchte ich ein paar Verse lesen. Da schreibt Paulus an Timotheus, 1. Timotheus 2, Abvers 1. Vor allem fordere ich, zu bitten und zu Gebet, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott. Einer ist auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit. Hier fordert Paulus auf, man soll beten. Beten für diejenigen, die Macht haben und herrschen. Und die Begründung, damit wir alle ungestört und ruhig leben können. Ist eigentlich sehr egoistisch, oder? Aber ein Stück weiter heißt es, das ist recht und gefällt Gott. Also ich denke, daraus sehen wir auch, dass Gott eigentlich daran liegt, dass wir ein schönes Leben haben, ein angenehmes Leben, ein ruhiges Leben haben. Einfach ein Leben, wo wir uns darüber freuen können. Und sein Plan wirklich mit der ganzen Welt, mit jedem einzelnen Menschen, ist das, dass alle Menschen gerettet werden. Dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist nun mal das, dass wir nur durch Jesus zu Gott finden können. Nur durch seinen Opfertod am Kreuz ist es möglich, überhaupt wieder Kontakt mit Gott aufzunehmen. Denn die Sünde ist wie so eine Trennmauer zwischen uns und Gott. Und diese Trennmauer wird aufgehoben. Wenn wir merken, ja, ich kann vor Gott nicht bestehen, aber Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Schuld und ich nehme das einfach für mich an. Jawohl, Jesus ist für mich, für meine Schuld gestorben. Und ich danke dir, Gott, dass du mir vergibst, wenn wir dann unsere Verfehlungen, das, was uns vielleicht gerade so bewusst wird oder immer wieder, ich merke es in meinem täglichen Leben, immer wieder, dass, ja, da denke ich mal schlecht über jemanden und denke, du, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt und denkt, oh, gefällt es jetzt Gott oder nicht? Nö, gefällt ihm nicht. Also, Entschuldigung, Herr, dass ich schlecht über den gedacht habe. Oder auch sonst was, wenn man was macht oder wenn man mal unfreundlich ist oder sonst was. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Und wir haben unsere Launen, wir haben mal Zeiten, wo wir ganz gut drauf sind und wir haben Zeiten, wo wir nicht so gut drauf sind. Und das Schöne ist, Gott nimmt uns trotzdem an. Er kennt uns. Und wir können jederzeit zu ihm kommen. Und das ist das Wunderbare. Gott hat Sehnsucht nach uns. Er will, dass wir mit ihm Kontakt haben. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, er ist manchmal so weit weg. Ist vielleicht manchmal auch eine Sache, dass er uns testen will, dass er wissen will, meinst du es wirklich ernst mit mir? Willst du mir wirklich nachfolgen? Oder mit der einen Sache, wenn wir irgendwas beten, dass er uns auch da vielleicht mal zappeln lässt und sagt, okay, bis in 2 Monaten brauchst du die Antwort. Ich warte jetzt einfach mal 1,5 Monate. Ob du wirklich dranbleibst, ob du wirklich Vertrauen hast zu mir. Und wenn wir dann durch solche Zeiten hindurchgegangen sind und wir wirklich wissen, ja, er ist da. Und er hilft zur rechten Zeit, nicht zu spät, sondern zur rechten Zeit. Manchmal später, als wir es uns gerne vorstellen oder gerne hätten. Aber wir lernen dadurch Geduld und Stärke. Und so ist alles, was Gott mit uns vorhat, dass wir im Leben, in der Beziehung zu Gott vorankommen. Und ich denke auch unsere 10-Gebote-Reihe vom Wolfgang, wenn man so drüber nachdenkt, er hat uns ja so immer wieder die paar Dinge, die er uns dann vorhält. Warum sind die 10 Gebote da? Sollen sie uns einschränken? Sollen sie uns niedermachen? Sollen sie uns fertig machen? Oder sind sie eher vielleicht dafür da, dass sie uns ja einen Rahmen geben sollen, mit dem wir leben können, einen Rahmen geben sollen, wenn wir uns daran halten, dass wir merken, dass es gut so zu leben, dass das Leben nicht weniger wird, sondern eher mehr, dass wir mehr vom Leben haben. Und das ist ja das, was wir suchen. Wir wollen ja immer ein erfülltes Leben haben. Und manche versuchen, diese Fülle mit irgendwelchen anderen Dingen zu füllen, was weiß ich, mit Computerspielen, mit Einkaufen, mit was weiß ich, der andere mit Arbeit, weil er sich total in seine Arbeit verliert und da so ein richtiger Workaholiker wird. Oder auch andere Dinge, Vergnügungssucht. Oder überhaupt das ganze Bereich der Süchte, angefangen von vielleicht Alkohol oder noch harmloseren Dingen wie Kaffee oder sonstigen Dingen, bis hin zu Drogen, Kriminalität. Und doch ist es so, dass alle Menschen wirklich diese Sehnsucht haben, ein erfülltes, ein angenehmes Leben zu führen. Und wie schön ist es, wenn man zum Beispiel ja, in den Arm genommen wird und jemand sagt, Herr, ich mag dich, ich nehme dich an. Und so ist Gott. Und das müssen wir uns einfach immer wieder neu vor Augen führen. Weil es gibt da jemanden, der das unbedingt verhindern will und uns davon abhalten will. Und weil Gott uns so sehr lieb hat, lässt er uns auch immer wieder die Wahl. Er lässt uns die Entscheidung übrig. Vielleicht kann der ein oder andere sich noch daran erinnern, an die Predigt, die ich letztens gehalten habe, über die Liebe. Und da hieß es ja auch, in Wikipedia könnt ihr das nachlesen, die Liebe ist da ohne Erwartungen. Also, es steht so ähnlich wie sie braucht nicht die Erwiderung. Liebe ist da, ohne dass sie erwidert wird. Und das ist bei Gott so. Er liebt uns, auch wenn wir ihn vielleicht manchmal mehr oder weniger lieben. Seine Liebe ist trotzdem da. Sein Ja zu uns ist trotzdem da. Und er freut sich, wenn wir auch kommen und Ja sagen. Aber er zwingt uns nie. Das ist das Einzige, wo er sich beschränkt. Wenn man sagt, Gott ist allmächtig, das stimmt, er ist allmächtig, aber er gibt sich eine Einschränkung, dass er seine Macht nicht dazu ausnutzt, um uns irgendwie hinzubiegen, dass wir vielleicht Ja sagen, dass wir gezwungen sind, Ja zu sagen. Er lässt uns immer die freie Wahl. Und darum ist es ja auch so, dass viele Menschen nichts von Gott wissen wollen. Das tut ihm unendlich weh, stimmt, viel mehr als uns. Aber er lässt uns einfach die Wahl. Er fragt, er bittet, er macht uns Angebote, so viele wunderbare Angebote sind in der Bibel. Und er wartet auf unser Ja. Er zwingt uns nicht. Oder auch später, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben und er uns dann einsetzen will in seinem Reich, in seiner Arbeit, dann zwingt er uns auch nicht. Wenn ich daran denke, früher, ich bin eigentlich ein sehr zurückgezogener, eher menschenscheuer Mensch. Und wer mich genauer kennt, der kann das immer wieder auch ablesen bei mir. Aber doch hat mich Gott immer wieder angefragt, bestimmte Dinge, verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Er hat manchmal lange gebraucht. Manchmal hat er ein halbes, dreiviertel Jahr daran gearbeitet, bis ich dann ja irgendwann mal Ja gesagt habe. Aber ich bin dann immer wieder neu das Wagnis eingegangen und habe gedacht, wenn Gott es gut meint, wenn er mich so sehr lieb hat, dann will er ja mir nichts Schlechtes geben. Und heute bin ich in einer Situation, dass ich als Ältester hier für eine Gemeinde Verantwortung habe. Und auch wenn das manchmal sehr mühsam ist und manchmal sehr anstrengend ist, so merke ich doch, es ist gut. Und ich freue mich darin, weil ich einfach auch sehe, dass das ist, was Gott von mir will. Die Aufgabe, die ich erfüllen soll. Und in der Situation ist er immer wieder da und hilft mir. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist ganz gut so, weil in manchen Situationen oder manchen Dingen bin ich einfach auch ein Stück weit überfordert und brauche unbedingt den Zuspruch Gottes oder die Ideen. Oder wenn ich so eine Predigt vorbereite, sage ich, Heiliger Geist, was soll ich sagen, worauf soll ich Wert legen, was sind die Schwerpunkte? Und in diesem Austausch, das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Es ist nicht immer so, dass es ganz locker flockig ist. Aber diese Herausforderung brauche ich für mein Leben. Und ich denke, meine Beziehung zu Gott wäre bei Weitem nicht so gut, wenn ich diese Aufgabe nicht hätte. Also wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, dann stell dich ihr. Auch wenn du es dir vielleicht im Moment nicht vorstellen kannst. Und ich denke, ich habe so den Eindruck, wir haben in der letzten Zeit ja auch immer wieder sowas gehabt, dass Gott Veränderungen vorhat. Und ich denke, dass es hier in der Gemeinde auch einige Veränderungen geben wird. Und dafür braucht er immer wieder auch Mitarbeiter. Leute, die sich einbringen, Leute, die bereit sind, Zeit zu opfern, einiges vielleicht von sich herzugeben, damit anderen geholfen werden kann. Und ich habe noch ein Beispiel, wo Gottes Sehnsucht ein Stück weit zum Ausdruck kommt. In Lukas 15 können wir drei Gleichnisse sehen, die Jesus erzählt. Das erste ist vom verlorenen Schaf. Da berichtet Jesus, wenn einer 100 Schafe hat und eins geht verloren, was macht er dann? Er packt die 99 Schafe in einen Pferch, dass sie nicht verloren gehen können, und geht los und sucht das eine. Und wenn er es dann gefunden hat, dann freut er sich riesig, holt es nach Hause und dann hat er wieder alle zusammen. Oder die verlorene Münze. Habt ihr auch schon mal was verloren? Irgendwas, was ihr ganz dringend gebraucht habt, vielleicht? Schlüssel, ja. Vor allem, wenn es ein Autoschlüssel ist und man muss irgendwo hinfahren. Und wenn man dann sucht und sucht und plötzlich findet man das, das ist doch toll. Super, jetzt kann ich endlich das machen, was wichtig ist. Oder was ich machen muss oder was ich machen soll. Und ich glaube, noch viel, viel größere Freude ist, wenn sich Menschen zu Gott hinwenden, wenn Verlorene gefunden werden. Und ein noch größeres Beispiel ist der verlorene Sohn, dieses Gleichnis. Und meistens sieht man oder erzählt man dieses Gleichnis aus Sicht des verlorenen Sohnes oder vielleicht auch aus Sicht des zweiten Sohnes, der mich eigentlich zurzeit immer mehr oder eher mehr beschäftigt wie der verlorene Sohn. Aber ich möchte mal dieses Gleichnis lesen unter dem Blickpunkt des Vaters. Stellt euch mal vor, ihr wärt dieser Vater. Und jetzt möchte ich mal den Text lesen. Das ist in Lukas 15, Abvers 11. Ich glaube, ich habe die Einheitsübersetzung. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab's ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tageslöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Ich denke, die Geschichte kennen wir gut. Wenigstens die meisten, denke ich. Und in dieser Geschichte, wenn man sie jetzt mal aus Sicht des Vaters sieht, ist es ja eine ungeheure Frechheit von dem Sohn zu sagen: Herr, gib mir mal das Erbteil raus schon. Du lebst zwar noch, aber ich will jetzt trotzdem schon mein Erbteil haben und will meine eigenen Wege gehen. Und was macht der Vater? Er sagt nicht: Du ungehobelter oder sonst irgendwas, sondern er teilt das Erbe auf und gibt dem einen jüngeren Sohn sein Erbteil. Und der haut dann ab. Also das ist die nächste große Frechheit eigentlich. Und was macht der Vater? Später lesen wir das, dass er den Sohn, als er dann zurückkehrt, von Ferne schon sieht. Er hat trotzdem große Sehnsucht nach dem Sohn, auch wenn er sich nicht so verhalten hat, wie er das hätte sollen. Und der Sohn, der hat sich dann entsprechend auch verhalten, wie viele Menschen vielleicht heute. Er hat das Leben genossen, hat das Geld ausgegeben, hat sich keine großen Gedanken gemacht und hat es einfach gemeint, dass es wäre jetzt was richtig Tolles, was Angenehmes. Aber als dann eine schwierige Zeit kam und sein Geld, seine Hilfe, das, was er meinte, was seine Sicherheit war, weg war, dann ging es ihm ganz schlecht. Und manchmal braucht Gott solche Situationen, weil wir vorher vielleicht gar nicht hören wollen. Er macht uns so viele tolle Angebote. Er sagt, er will sich um uns kümmern, er will sich um uns sorgen, er will uns das geben, was wir zum Leben brauchen. Das sind Zusagen Gottes, die er uns macht. Und was machen wir? Wir gehen unsere eigenen Wege, wir machen das, was uns Spaß macht. Wir kümmern uns wenig darum. Und so viele Menschen leben ohne Gott und wissen gar nicht, was ihnen eigentlich verloren geht oder was sie eigentlich verpassen. Und das ist so schade. Aber dieser Sohn, der merkt es plötzlich: Hoppla, bei meinem Vater ging es den Tagelöhnern viel besser, als mir es jetzt hier geht. Und er hat sich Gedanken gemacht. Und das ist der erste Schritt meistens, wie Gott mit uns arbeitet, dass er uns anrührt, über verschiedene Dinge nachzudenken. Dass wir, mir ging es darum, damals, als ich so in dieser Phase war, dass ich mir Gedanken gemacht, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Oder warum leben die Menschen? Die einen geht's gut, die haben viel Geld, die anderen sind vielleicht behindert. Ich habe damals in einem Betrieb gearbeitet, wo zwei Leichtbehinderte gearbeitet haben. Im Gartenbau gibt es so eine Ausbildungsstufe, die nennt sich Gartenbauwerker. Das ist für diejenigen, die die Gesellen- oder Gehilfenprüfung nicht schaffen, aber trotzdem eine Ausbildung bekommen. Und dann nennen sie sich Gartenbauwerker. Die machen dann einfache Arbeiten im Gartenbau und sind trotzdem ja, ausgebildet und können ihre Arbeit machen. Und das ist eine gute Sache. Aber man verdient natürlich viel weniger als wir als Gehilfe. Und man ist vielleicht auch nicht so angesehen. Man hat in Anführungszeichen die Drecksarbeit zu machen. Während die anderen sagen dürfen, was man machen muss, müssen die anderen das ausführen. Ja, da in dieser Zeit, in dieser Phase habe ich mir so verschiedene Gedanken gemacht, was ist wirklich gerecht? Oder gibt es sowas überhaupt wie Gerechtigkeit? Und über dieses Nachdenken bin ich dann auch ein Stück weit über Gott gestolpert. Und dass er vielleicht so dieses Ausgleichen dem Maß der Gerechtigkeit ist. Aber es ist ganz unterschiedlich. Und so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich geht Gott mit uns um. Dem einen begegnet er so, dem anderen wieder anders. Aber doch ist es meistens so, dass es irgendwie anfängt damit, dass wir uns Gedanken machen, damit wir uns überlegen über dies, über jenes. Oder auch vielleicht das, was ist nach dem Tod, wenn man sich das überlegt. Und ich bin gespannt, vielleicht das ein oder andere Zeugnis nachher, worüber ihr euch vielleicht Gedanken gemacht habt. Ja, auf jeden Fall macht dieser Sohn sich auf und der Vater sieht ihn schon von Ferne. Der hat schon richtig darauf gewartet, dass er jetzt endlich zurückkommt. Und dann, wo er ihn sieht, ja, irgendwo da in der Ferne, das könnte er sein, dann geht er los, geht ihm entgegen. Weil er solche große Sehnsucht nach ihm hat. Nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Glaubt ihr, dass der Sohn sich vorher noch geduscht oder gewaschen hat? Er kam ja von den Schweinen. Und es war bei den Juden damals so das Schlimmste aller schlimmen Jobs. Vielleicht noch, weiß es nicht, vielleicht bei uns Müllabfuhr oder weiß es nicht, was in unserer heutigen Gesellschaft als am ungünstigsten angesehen wird. Für mich wäre es wahrscheinlich eher Krankenpfleger oder sowas oder Altenpfleger. Das wäre für mich das größte Horror, was ich machen müsste. Da wäre Müllmann das kleinere Übel. Ja, er kommt so und der Vater, ohne dass er irgendwas, irgendeine Anforderung an ihn stellt, so wasch dich erstmal und dann komm. Nee, er nimmt ihn so, wie er kommt, in den Arm und küsst ihn und sagt, holt schnell das beste Gewand und Schuhe und Ringe. Aber auf diese Sachen möchte ich jetzt gar nicht erst eingehen, weil sonst wird das wieder zu lang. Und sagt, komm, wir wollen jetzt ein Fest feiern. Mein Sohn, der tot war, ist wieder lebendig geworden, er hat wieder zurückgefunden. Und das ist das Schöne. Gott hat so große Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns. Diejenigen, die ihn noch überhaupt nicht kennen, die noch überhaupt mit keiner Beziehung von ihm, mit ihm leben, hat er genauso eine Sehnsucht danach, genauso wie uns gegenüber, die wir ihn kennen, die wir mit ihm leben, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Er will uns nahe sein, er will uns begegnen, er will uns in den Arm nehmen. Und das ist so gut. Und dann habe ich noch eine Stelle, damit es auch wirklich rund wird, von 1. Mose bis zur Offenbarung. In Offenbarung 30, Vers 20. Das ist aus einem der Sendschreiben. Da steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Die Stelle ist eigentlich an Gläubige, an Gemeindeleute gewidmet oder geschrieben worden. Aber ich denke, sie gilt für beide Parteien. Diejenigen, die Gott überhaupt nicht kennen, da steht genauso Jesus vor der Tür und klopft an, genauso wie bei denen, die in der Gemeinde sind. Vielleicht bei denen, die etwas müde geworden sind, die vielleicht Kompromisse gemacht haben, die ja vielleicht kurzfristig andere Dinge wichtiger gehalten haben als die Gemeinde, als Jesus. Und er steht da und klopft an und fragt, lässt du mich rein? Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will nahe bei dir sein. Ich will mich mit dir austauschen. Ich will dir Gutes geben. Wenn wir hungrig sind, das merken wir sehr schnell und durstig. Und dem geben wir auch meistens sehr schnell nach, dass wir was essen, dass wir was trinken. Unsere Seelen sind auch oft hungrig. Aber da können wir schon relativ lange manchmal das zurückdrängen und es nicht unbedingt einfordern, was wir brauchen für unsere Seele. Und noch schlimmer ist es für unseren Geist, unsere Beziehung zu Gott. Da ist auch eine große Sehnsucht da. Aber da können wir manchmal über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, uns vor Gott drücken. Aber ich möchte dir zurufen heute Morgen, wenn Gott da ist, wenn er anklopft, mach ihm die Tür auf. Sag, Herr Jesus, du darfst reinkommen. Du darfst in meinem Leben sein, ich möchte mit dir leben. Ich möchte wieder intensiver mit dir leben. Ich möchte wieder ganz neu vertrauen und sagen, jawohl, mit dir zu leben, das lohnt sich wirklich. Und das ist etwas, wo ich auch immer wieder drüber staune, dass Gott Zeit hat. Wir Menschen sind manchmal so ungeduldig. Es muss jetzt sein. Das muss sich jetzt in der Zeit ändern. Oder was auch immer. Aber Gott hat Zeit, er wartet. Er hat bei dem verlorenen Sohn gewartet, ich weiß nicht wie viele Jahre. Kommt darauf an, wie reich das er war, wie lange das er gebraucht hat, dieses Vermögen durchzubringen. Vielleicht waren das viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Ist ja aber auch egal. Gott wartet. Er steht da. Er ist bereit. Bist du es auch? Amen. Wir singen jetzt ein Lied.